Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wenn ihr schon jemals vollkommen werden wolltet, kann ich euch heute sagen, wie es geht. Denn Jesus sagt tatsächlich, werdet vollkommen. Also er sagt nicht, werdet perfekt, das klingt irgendwie dann schon so mechanisch. Vollkommen hat sowas Emotionaleres. Aber in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium sagt Jesus den Satz, werdet vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In den Teilen der Bergpredigt, die Lukas überliefert, wird dieser Vers übersetzt, weil natürlich gern jeder wissen will, ja klar wollten wir vollkommen werden, also das wollten wir schon immer. Aber wie werden wir es denn? Und da sagt Jesus im Lukas-Evangelium, im gleichen Zusammenhang wie im Matthäus-Evangelium, werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vollkommenheit im Sinne von Jesus ist Barmherzigkeit. Und ich glaube, wir sind alle von der Sonntagsschule so geprägt, dass uns beim dem Wort Barmherzigkeit was einfällt? Genau, der barmherzige Samariter. Und wer in der Kirchengeschichte vielleicht bewandert ist, dem fallen noch die barmherzigen Schwestern ein. Bei Barmherzigkeit denken wir auf jeden Fall immer an Menschen, die anderen Menschen helfen, weil sie krank sind oder weil sie arm sind. Das ist nicht ganz falsch, aber richtig ist es auch nicht. Denn dass der barmherzige Samariter diesen Namen abbekommen hat, dafür kann Jesus auch nichts. Denn Jesus hat keine Geschichte von Barmherzigkeit erzählt, sondern von Nächstenliebe. Aber irgendwer hat ihm diese Überschrift verpasst und seitdem heißt er halt so. Wenn wir also wissen wollen, wie Vollkommenheit geht, weil Vollkommenheit Barmherzigkeit ist, müssten wir mal die Bibel befragen, was denn eigentlich Barmherzigkeit ist. Und dazu gibt es eine Stelle in 2. Mose 20. Da sagt Gott von sich selber, wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Das würde bedeuten, wenn sich jemand dauerhaft von mir abwendet. Gott sagt nicht, wenn jemand sündigt, wenn jemand Fehler macht, wenn jemand schief drauf ist, sondern Gott sagt, wenn jemand sich von mir ganz bewusst abwendet und will mit mir nichts mehr zu tun haben und, das wäre vorausgesetzt, die 4 folgenden Generationen auch, dann will ich sie zur Rechenschaft ziehen. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über tausende Generationen her. Dieser Vers wird oft gebraucht, manchmal vielleicht auch missbraucht, um Vorfahren Schuld zu belegen. Aber eigentlich geht es in dem Vers um was ganz anderes. Es geht um ein Größenverhältnis. Denn was Gott in diesem Text sagt, ist, ich bin sehr nachlässig, wenn es darum geht, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Vergleich dafür bin ich geradezu fanatisch, wenn es darum geht, Menschen zu segnen. Und ich habe das mal versucht, in Zahlen zu machen. Und ich habe bei den Tausendern die kleinste genommen. Im Text steht ja eigentlich Tausende und Tausende sind ja mehr wie einer, aber ich habe mal die kleinste genommen. Und dieser große Balken, das ist der Balken, wo Gott sagt, hey, ich bin Tausenden gnädig, das bin ich, das mache ich gerne, das ist mein Wesen. Und dann seht ihr da unten bei der Strafe die Zahl 4 und so einen verschwindend kleinen orangenen Strich, den man aber auch nur sieht, wenn man genau hinschauen muss. Das ist das Größenverhältnis, was Gott hier von sich selber sagt und sagt, so bin ich. Wenn es darum geht, Schulden einzutreiben, Oh ja, mache ich auch. Aber wenn es darum geht, gnädig zu sein, dann bin ich fanatisch. Ich bin fanatisch darin, euch gnädig zu sein. Ich weiß nicht, wer dieses Märchen von diesem komischen Gott erfunden hat, der im Himmel sitzt und dessen Hobby es ist, uns zu beobachten, weil es ihm voll was gibt, wenn er drauf losschlagen kann, sobald wir was falsch gemacht haben. Wer auch immer dieses Märchen erfunden hat, der hat auf jeden Fall keine Bibel gelesen. Denn hier sagt Gott im Alten Testament und nicht im Neuen Testament, im Alten Testament sagt Gott, und ich bin genau das Gegenteil davon. Und das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott verschwenderisch darin ist, zu vergeben und zu lieben und knauserig darin, Schulden einzutreiben. Und im Psalm 103, von dem wir eben ein bisschen auch gesungen haben, heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Er handelt nicht so an uns, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Und hier wird nicht nur gesagt, dass Gott knauserig ist im Zorn, sondern hier wird gesagt, dass niemand von uns das bekommt, was ihm zusteht. Sondern dass wir von Gott alle etwas bekommen können, wenn wir wollen, was uns eben nicht zusteht. Und das ist Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe, Freude und andere positiven Dinge. Gott ist nicht aufbrausend, sagt dieser Psalm, wenn uns Fehler unterlaufen. Er scheißt uns da nicht zusammen. Das ist nicht das Wesen Gottes, sondern das Wesen Gottes ist Barmherzigkeit. Denn genau das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, großzügig zu sein mit den Fehlern von anderen. Und das hat Jesus uns gezeigt in der Geschichte, die wir eben gehört haben von der Ehebrecherin. Jetzt ist das ja schon skandalös, dass sich irgendwer auf die Lauer legt, um diese Frau zu ertappen und zu Jesus zu ziehen. Da regen wir uns alle drüber auf. Skandalös ist aber auch, dass Jesus sagt, boah, da steht schon im Gesetz, klar, habe ich mitverfasst. Denn da steht im 2. oder 4. Mosebuch, keine Ahnung, könnt ihr nachschauen, jemand, der Ehebruch begeht, muss gesteinigt werden. Und da gibt es keine Alternative dazu. Aber das hat Gott schon bei David ignoriert. Und nochmal im Klartext, schon bei Gott hat David sein eigenes Gesetz ignoriert. Seine eigene Anweisung, seine eigene Strafe. Und auch hier geht Jesus hin und ignoriert es einfach. Und schreibt in den Sand und sagt damit, boah, steht schon da. Interessiert mich aber gerade nicht so. Und das ist ein Skandal. Dass Jesus sagt, boah, habe ich auch aufgeschrieben vor 2000 Jahren oder so, stimmt schon irgendwie, aber boah, nö, vergessen wir das, die Strafe. Und das, es sollte nicht nur für die Pharisäer, sondern auch für uns im höchsten Maße provokativ sein. Was Jesus damit deutlich machen will, ist, dass selbst da, wo Gott Strafe androht, es ihm nie um die Strafe geht. Dass es ihm nie darum geht, dass Fehler zur Rechenschaft gezogen werden müssen, sondern dass es ihm immer um den Menschen und dessen Leben geht. Und das Strafe im Alten Testament, der allerletzte Ausweg sind, wenn alle anderen Wege vorher versagt haben. Und das hat meistens ein paar hundert Jahre gedauert, bevor Gott sich dazu durchgerungen hat, tatsächlich sein Volk zu strafen. Was Jesus hiermit deutlich macht, ist, auf Sünde folgt nicht automatisch eine Strafe, die unumgänglich ist. Stattdessen führt er etwas Neues ein und sagt, boah, ich erzähle euch mal was, ihr könnt die Frau gerne steinigen. Kann ich euch schlecht verbieten, steht ja in meinem Gesetz. Macht es ruhig, wenn ihr meint, dass ihr selber unschuldig seid. Wenn ihr meint, dass euer Leben euch dazu berechtigt, einen Menschen zu verurteilen, zu verdammen und zu bestrafen, dann macht es. Und dann gehen sie nach Hause. Was Jesus hiermit sagen will, ist, wir dürfen Sünde beim Namen nennen. Das tut Jesus auch am Ende der Geschichte und sagt, hey, ich verurteile dich nicht, aber tu mir den einen Gefallen und mach's in Zukunft nicht mehr, denn es ist falsch. Also ja, wir dürfen falsches Verhalten beim Namen nennen, was wir aber selten tun, weil das wäre schon sehr mutig. Zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ich glaube, das war nicht in Ordnung, was du tust. Stattdessen neigen wir aber alle dazu, das zu tun, was die Pharisäer machen, greifen nach dem Stein und schmeißen irgendwie. Und da sagt Jesus, du hast nicht das Recht, du hast nicht das Recht, einen Menschen aufgrund seines Verhaltens zu verurteilen. Denn du bist gar nicht in der Position dazu, dich zu erdreisten, einen Menschen zu verurteilen. Denn wann immer du das tust, vergisst du, wer du selber bist. Denn für Gott wiegt das Aufheben des Steines genauso schwer wie der Ehebruch. Denn Gott macht keinen Unterschied zwischen dem Ehebruch und dem Verurteilen eines Menschen. Und deswegen ist Barmherzigkeit nicht nur so nett, weil wir natürlich alle froh sind, wenn Gott gegenüber uns barmherzig ist, sondern sie ist provokativ. Und sie ist auch ungerecht. Es ist ungerecht, dass Gott barmherzig ist zu Menschen, die sich richtig daneben benommen haben, genauso wie Menschen, die ihm die Treue gehalten haben. Zumindest in unserem Gefühl ist das doch irgendwie ungerecht. Jesus sagt, werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und der meint damit, werdet wie Gott. Seid nachlässig im Eintreiben von Schulden und großzügig im Vergeben. Denn dann seid ihr genauso, wie Gott euch behandelt. Und im nächsten Vers macht Jesus das dann noch ein bisschen konkreter, was das heißt, und sagt, verurteilt nicht andere. Dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht. Dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Wie sind wir barmherzig? Indem, dass wir aufhören zu verurteilen und zu richten und stattdessen verzeihen. Was ist verurteilen und richten? Es ist nicht das, was Staaten tun, wenn sie hoffentlich gerechterweise diejenigen verurteilen, die Straftaten begehen. Sondern was hier gemeint ist, ist das, was wir alle tun, weil es uns so viel Spaß macht. Über Menschen herziehen, uns aufregen, über andere lästern. Diese Art von Verurteilen und Richten ist es, die Jesus meint und von der ihr sagt, ihr solltet es lieber nicht tun, wenn ihr vollkommene Menschen werden wollt. Dann solltet ihr nicht mehr andere abfällig beurteilen. Und ihr solltet wissen, dass es euch nicht zusteht, über andere schlecht zu denken oder schlecht zu reden. Wie entsteht das? Es lässt sich nicht vermeiden, dass es Dinge gibt am anderen, die uns aufregen und die uns nicht gefallen. Das ist völlig in Ordnung. Das wollte Gott so. Das bedeutet in der Regel, dann lädt Gott uns ein und sagt, dann klär's doch. Also wenn es dir wirklich so wichtig ist und dich so aufregt, dann geh hin und klär's. Wenn du das machen willst, ist gut. Wenn du es nicht machen willst, hast du Pech, dann musst du leider aber irgendwie dafür sorgen, dass es dich nicht mehr aufregt und dass es dir nichts ausmacht, dass es so ist. Also das Erste ist, wir entdecken am anderen, an anderen, da regt uns was auf, das gefällt uns nicht. Und dann geben wir diesem Gedanken Raum und begießen den, füttern den, nähren den. So lange, bis die Aufregung immer größer und immer größer wird. Also ich glaube, ich habe ja schon öfters verlauten lassen, dass eins der Dinge, die ich am Anfang am schwierigsten fand, die Hässlichkeit bestimmter Stadtteile war. Und irgendwann habe ich so gedacht, boah, ich habe keine Lust mehr, immer einkaufen zu gehen und immer ständig Leute in Jogginghosen zu sehen. Oder in Sandalen ohne Socken. Das ging mir echt auf den Keks. Und ich habe mir gedacht, boah, kann man sich nicht mal ordentlich anziehen, wenn man einkaufen geht? Und dann habe ich diese Predigt vorbereitet. Und dann dachte ich, ihr tappt. Und ich dachte, ja, habe ich kein Recht zu, das geht mich nichts an. Das kann mir nicht nur, das muss mir egal sein. Mittlerweile gehe ich auch manchmal in Jogginghosen einkaufen. Also der zweite Punkt ist, es regt uns auf und wir ärgern uns. Der dritte Punkt ist, wir bilden uns ein Urteil über den anderen. Und das ist ein Schritt mehr. Ja, wir wissen dann, der andere ist falsch. Es ist nicht in Ordnung. Wir sind besser. Und der vierte Punkt ist, wir fangen an, über den anderen schlecht zu reden oder wir lassen ihn in einem schlechten Licht dastehen. Und dann passiert es, dass Menschen sich zusammenrotten, um gemeinsam über andere zu lästern. Richten bedeutet, wir bilden uns über den anderen ein Urteil anhand seines Verhaltens, seines Aussehens, seiner Herkunft, seiner Einstellung, seines Geschlechtes, seiner Sexualität und seines Glaubens und anderer Dinge. Und Jesus sagt, no go. Selbst wenn es ein Fehler ist, sogar selbst wenn es sich um Schuld handelt, es steht nicht euch zu richten, sondern es steht euch zu, barmherzig zu sein und vollkommen zu werden wie euer Vater im Himmel. Denn wenn wir einen Menschen verurteilen, geringschätzen, über ihn abrotzen, dann treffen wir ein Urteil über den ganzen Menschen und nicht über sein Verhalten. Dann finden wir ihn insgesamt daneben und nicht nur sein Verhalten. Und Jesus sagt, wer zu einem anderen sagt, du Depp, der hat ihn ermordet und gehört vor das oberste Gericht. Stattdessen sagt Jesus, richtet und verurteilt den anderen gar nicht, sondern seid zu ihm wie Gott und gebt ihn frei von seinen Fehlern, statt ihn auf seine Fehler festzunageln. Aber das ist in unserer Gesellschaft salonfähig geworden. Jetzt war das schon immer so, dass Menschen über andere Menschen abtrotzen. Wenn aber im politischen System das Abtrotzen über Menschen zu etwas wird, was man gewohnheitsmäßig tut, um damit Wähler zu gewinnen, dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr nur darum geht, dass irgendwas gerade in unserer Gesellschaft sich verändert. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen sind so herrlich verschlafen. Wir sitzen sonntags in unseren Gottesdiensten, sammeln uns zu Kollekten, singen unsere Lieder. Und draußen ist Rassismus und Diskriminierung zu etwas geworden, was zum Teil des Systems geworden ist. Und die sozialen Medien sind nicht nur ein Marktplatz des Hasses, sondern Hinrichtungsstätten von gigantischem Ausmaß, in dem die Persönlichkeit von Menschen getötet wird durch Bemerkungen und Worte, von denen Jesus sagen würde, und das gehört fürs oberste Gericht. Und wir sind zu einer Gesellschaft geworden von Steinewerfern. Und das Böse, denn Morden ist böse, hängt unserer Gesellschaft an den Fingern. Und das ist nicht nur ein Wechsel, ein Umbruch in der Gesellschaft, das ist ein geistliches Problem. Wenn in einer Gesellschaft es normal wird, und dass es okay ist und dass man damit Politik machen darf, Menschen zu verunglimpfen, weil man sagt, wir haben ein Problem in unserem Stadtbild, dann haben wir ein Problem. Und dem muss widersprochen werden. Denn das, würde Jesus sagen, ist ein No-Go. Jesus sagt, verurteilt nicht andere. Dann wird euch Gott auch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Wäre nochmal cool, wenn ein Politiker sagen würde, hey, wir haben die Barmherzigkeit entdeckt. Wir möchten eine Gesellschaft werden, wo man einander verzeiht, statt Fehler vorzuwerfen. Eine Gesellschaft, wo man den anderen wertschätzt, statt ihn zu verurteilen. Aber jetzt ist es ja so einfach. Und es geht uns irgendwie so gewohnheitsmäßig, mir ja auch so. Fragt man ChatGPT, warum man das macht, ist eine Antwort eigentlich eine sehr dramatische, weil über andere abrotzen bietet sich super gut zum Smalltalk an. Wenn man mit irgendwem zusammen ist, den man nicht kennt und das Wetter ist schon irgendwie aus, dann kann man ein bisschen über die Ausländer abrotzen oder über die, die anders sind oder über wen auch immer. Das gibt einem gemeinsam das Gefühl irgendwie, ja, wir sind irgendwie was Besseres. Und weil es so einfach geht, sagt Jesus, hey, ich gebe euch eine kleine Motivation mit, die euch helfen kann, barmherzig zu sein. Denn, denkt dran, Gott macht es mit euch genauso, wie ihr es mit den anderen macht. Wenn ihr die anderen richtet, sagt Jesus, dann wird Gott euch richten. Wenn ihr die anderen verurteilt, dann wird Gott euch verurteilen. Und wenn ihr den anderen vergebt, dann wird Gott euch vergeben. Da kriegen die Evangelischen ja dann immer Pickel und sagen, boah, aber hat Luther nicht irgendwie herausgearbeitet, alles ist Gnade und keine Ahnung. Ja, würde Paulus sagen, habe ich geschrieben und das stimmt. Und schon Paulus musste dann sich damit auseinandersetzen, dass welche gesagt haben, ja, aber dann ist ja egal, was wir machen. Und Paulus hat gesagt, wenn ihr denkt, es ist egal, habt ihr nicht verstanden, was Glauben ist, denn es hat was mit Beziehungen und mit Liebe zu tun. Und auch wenn das, was Jesus hier sagt, nichts damit zu tun hat, ob wir am Ende gerettet oder verloren sind, wäre es aber auch arg ungerecht, wenn das, was Menschen auf dem Kerbholz haben, irgendwie völlig unter den Tisch gekehrt wird und nie erwähnt wird. Es sei denn, sie haben Gott um Vergebung gebeten, dann ist es weg und wird auch nicht mehr erwähnt. Vielleicht kennt ihr ja diese nette Ikone aus der russisch-orthodoxen Kirche, eine relativ niedliche Darstellung der Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist sitzen am Tisch und essen. Und ich fand das Bild super toll und sehr motivierend, weil ich dachte, ja, und dann stellt euch vor, die sitzen abends am Tisch zusammen und reden über euch. Und ihr habt es in der Hand, was die über euch reden. Denn die reden so über euch, wie ihr über die anderen redet. Die denken so über euch, wie ihr über die anderen denkt. Und die vergeben euch so, wie ihr den anderen vergebt. Und vielleicht hilft es euch. Mir hat es geholfen. Denn ich fände es ganz nett, wenn die abends zusammensitzen und positiv über mich reden. Und Jesus sagt, hey, das habt ihr in der Hand. Dann seid barmherzig. Denn die drei sind mit euch in ihrem Reden über euch genauso barmherzig wie ihr. Und genauso unbarmherzig, wie ihr das seid. Werdet barmherzig, sagt Jesus. Hört auf, andere zu beurteilen und zu verurteilen. Stattdessen werdet großzügig, wie euer Vater mit euch großzügig ist. Macht euch auf den Weg, um vollkommen zu werden, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ob wir diese Vollkommenheit erreichen, ist schnurzpiep egal. Genauso wie es fast schnurzpiep egal ist, ob jemand beim Marathon ins Ziel kommt oder nicht. Weil es wichtig ist, dass er mitmacht, dass er sein Bestes gibt, dass er so weit kommt, wie es geht. Und Jesus will keine Perfektion. Perfektion ist ihm schnurzpiep egal. Sondern Jesus wünscht sich Christen, die sagen, hey, ich mache mich an den Start und ich komme so weit, wie ich komme. Und wenn ich hinfalle, stehe ich auf. Und wenn ich Fehler mache, weiß ich, Gott ist barmherzig, das ist kein Problem. Ich wünsche mir, dass Gemeinden Orte sind, wo Menschen absolut sicher sind. Wo sie wissen, dass sie nicht verurteilt werden und dass keiner über sie zu Gericht sitzt und dass sie nicht schief angeschaut werden. Das heißt nicht, dass Sünden nicht beim Namen genannt werden dürfen, aber ohne jemanden zu verletzen und ohne jemanden zu verurteilen. Denn das steht uns nicht zu. Ich glaube, dass wir als Gemeinde hier in Nied ganz gute Voraussetzungen haben. Ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht daran sind, Menschen anzunehmen, aufzunehmen und da sein zu lassen. Und ich wünsche uns, dass uns das klar wird, dass das nur nicht nur nett ist für uns selber, weil es schön ist, dass man da Leute trifft, die so sind, sondern weil unsere Welt diese Orte braucht, denn sie gehen uns verloren. Diese Orte, wo Menschen sein dürfen und wo sie keine Angst haben müssen, mit ihren Fehlern zu kommen und zu sein, wer sie sind. Und wenn euch jemand fragt, wieso soll ich denn bei euch in die Gemeinde gehen? Dann wäre es doch cool, wenn ihr ihm sagen könntet, weil unsere Gemeinde ein Ort ist, wo du keine Angst haben musst, Fehler zu machen. Denn wir werden dich nicht be- und verurteilen nach deinem Verhalten. Und weil du in unserer Gemeinde keine Angst haben musst, zu sein, wer du bist, denn wir sind alle irgendwie schräg. Und wir leben alle irgendwie von der Barmherzigkeit Gottes, der sehr nachlässig ist darin, seine Forderungen einzusammeln, aber sehr großzügig darin, uns zu vergeben. Amen.